Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 7 von Mörder Queens.
Also das war doch schon fast synchron.
Ja.
Hallo liebe Crimies, schön, dass ihr wieder dabei seid. Total cool, wir sind schon bei Folge 7, Nika.
Wahnsinn.
Folge Wahnsinn. 7. Ja, Nika, erzähl mal, wie geht's dir denn diese Woche?
Ach, eigentlich ganz gut. Ja, hat sich ja so nichts weiter geändert, außer mein ältester Sohn, der geht jetzt mittlerweile wieder in die Schule, weil er ja sein Abitur jetzt macht im Sommer. Mhm. Ja, ne, die Abschlussklassen, die müssen ja schon wieder gehen und ja, der Kleine ist aber immer noch zu Hause und macht Homeschooling.
Oh, und gehen die dann mit Mundschutz in die Schule und Handschuhen oder wie ist
genau,
das?
Oh, genau. Krass. Also die Klassen wurden geteilt, ne, dass auch wirklich jeder alleine auf einer Bankreihe sitzt und ja, Mundschutz die ganze Zeit.
Mhm. Ich finde das so heftig.
Und am Eingang so Desinfektionsmittel, ne, sind da werden da ausgestellt und genau.
Ich finde das so heftig. Ich war auch neulich mit Mundschutz das erste Mal einkaufen. Und es hat sich echt so angefühlt, so im Realmarkt, so als wollte ich den Realmarkt überfallen und dann als hätten halt noch 100 andere dieselbe Idee gehabt, weil in der nächsten Ecke war dann der nächste maskierte Typ. Und ach, das ist so surreal.
Krasse Zeit.
Wie in so einem Horror-Movie eigentlich. Also genau unser
Richtig.
Thema.
Ja.
Corona und wir spielen Karten beim Murder Queen Style. Nicht so wirklich, aber man muss es jetzt schon mit Galgenhumor nehmen.
Oh ja.
Ja. Ja, bei mir ist jetzt auch gar nicht so viel Neues. Also klar, immer wieder Bücher und Podcast. Und ja, ich habe ja seit 2 Monaten einen neuen Freund. Den muss ich auch noch irgendwie in meinen Tagesplan reinquetschen. Der macht es hier echt gut.
Verliebt, unsere Nina.
Der ist halt auch sehr gut dran gewöhnt. Am Anfang hat er sich auch so gedacht, ob ich überhaupt Zeit habe für eine Beziehung. Also ich, nicht er, er hat Zeit.
Ja.
Ja, aber wir haben es ja ganz gut arrangiert und er ist jetzt schon vielerlei Kummer gewohnt und er hat sich sehr gut arrangiert mit meinem Zeitplan.
Okay.
Ja, und übrigens hat er diesen Podcast nicht, denn Folge 1 war ihm schon zu gruselig und...
Oh nein, ach komm, da musst du ihn nochmal überzeugen.
Deswegen hört er das jetzt auch nicht. Sonst würde ich sagen, Grüße gehen raus, aber hier gehen keine Grüße raus.
Die kommen nicht an.
Ja,
ach schön.
Ja, wollen wir dann loslegen?
Aber sowas von. Da. Heute bist du ja mit Verbrechen
genau,
dran, Nina.
Genau, ich wäre dran mit Verbrechen.
Was hast du denn für uns?
Ja, ich habe ein ganz schreckliches Kriminalverbrechen, eines der schlimmsten in der amerikanischen Geschichte für euch und heute dabei.
Okay.
Und zwar ist das bekannt als der Wichita Horror oder das Wichita Massaker. Ja. Also ich das erste
Mal. Ich glaube, da habe ich schon mal was davon gehört.
Ja? Als ich das erste Mal davon gehört habe, da war mir ganz schlecht. Also zuerst denkt man da vielleicht jetzt an so eine Schulschießerei, es ist aber nicht. Aber es ist ein ganz anderes, schlimmes Verbrechen. Und zwar ereignete sich das am 14. Dezember, beziehungsweise auch an den Tagen zuvor im Jahr 2000, also Anfang, Mitte Dezember 2000.
Mhm. Und wurde, 20 Jahre her.
Ja, und wurde von den Brüdern Reginald und Jonathan Carr in Wichita, Kansas verübt, also in den USA. Und ja, es ist ein richtig ekelhaftes und widerliches Psychoverbrechen, das mich wahnsinnig verstört hat. Also wer hier jetzt ein seichtes Gemüt hat, gut, aber ihr hört alle unseren True Crime Podcast.
Also wir können uns jetzt auf was gefasst machen, sozusagen.
Ich hoffe, ihr werdet das alle gut verarbeiten können. Hoffe, ihr hört das nicht mitten in der Nacht. Wenn ihr ein seichtes
brauchen wir noch eine Triggerwarnung?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen auch noch eine Triggerwarnung. Denn hier geht es auch um das Thema Vergewaltigung. Also wer sich da nicht gut zurechtkommt, der skippt jetzt am besten vor bis zur Verschwörungstheorie.
Okay.
Gut. Also, von vorn. In den frühen Morgenstunden des 15. Dezember 2000 wird ein Ehepaar aus Wichita, Kansas, durch ein Klopfen an der Tür geweckt. Sie nehmen zunächst an, jemand suche Schutz vor den Wintertemperaturen und dem Wind, denn draußen ist es unter 0 Grad in diesem Dezember und sie öffnen die Tür. Es ist so morgens 2 oder 3 Uhr. Tatsächlich steht eine junge Frau in der Dunkelheit vor ihrer Haustür, halbnackt und sie blutet am Kopf. Die 25-jährige junge Frau war fast eine Meile durch den Schnee gestolpert, dem fernen Schein eines in Weihnachtslichtern beleuchteten Kreuzes gefolgt und über einen Stacheldrahtzaun geklettert, um Schutz zu suchen. Und ihre Haut war von dem Stacheldrahtzaun völlig zerkratzt und zerrissen. Also sie muss ein schreckliches Bild auch abgegeben haben und dieses Ehepaar da total geschockt haben.
Und da sie wieder mitten in der Nacht jemand, ne? Ja. An deiner Tür steht und oh, Gottes Willen.
Gut, dass sie zu zweit waren, also das Ehepaar war da zu zweit zu Hause. Ja, und sie sagt dem Ehepaar und sie erzählt sofort, sie und ihre Freunde seien erschossen worden und sie möchte unbedingt ihre Geschichte erzählen, bevor sie stirbt, schluchzt sie, weil sie blutet auch so stark am Kopf. Und das Ehepaar willigt dann sofort ein, Hilfe zu holen und sie nehmen das Telefon, um da den Notruf zu wählen. Und dann schnappt das Mädchen, ohne zu zögern, dem Hausbesitzer das Telefon aus der Hand, als er da gerade 911 rufen will und sagt, sie möchte selbst erzählen, was sie durchgemacht hat. Und diese junge Frau, die von den Strafverfolgungsbehörden nur als Holly G. bezeichnet wird, hat an diesem Morgen den Horror der mörderischen K-Brüder nur knapp überlebt. Ja, aber eben nur sie.
Oh Mann.
Das ist ein richtiger Albtraum, dem sie entkommen ist und ganz knapp. Und dieser Wichita-Albtraum, also dieser Horror, ist, wie gesagt, einer der schlimmsten Verbrechen der amerikanischen Geschichte und beginnt eine Woche vor dem Notruf von Holly mit einem Carjacking am 8. Dezember, also einer Entführung mit einem Auto. Ja. Und zwar passiert das am 8. Dezember Andrew Schreiber, der ist ein Baseballspieler der Wichita State University und er hält an diesem Tag an einem Supermarkt oder an einer Tankstelle vor einem Supermarkt und er fährt einen großen neuen Geländewagen und an diesem Tag tauchen die K-Brüder erstmals auf, genau neben seinem Wagen, als er zu seinem Auto zurückkehrt, um weiterzufahren. Und sie zwingen ihn mit vorgehaltener Waffe einzusteigen und mit ihm durch die Gegend zu fahren. Also sie schlagen ihm mit der Waffe ins Gesicht. Und Reginald K., das ist der ältere Bruder, steigt bei ihm ein. Und Jonathan K., der jüngere Bruder, fährt mit seinem Auto hinterher. Sie haben den Jungen.
Das ist doch bestimmt beobachtet worden, oder?
Ja, aber das ging halt so schnell und es war nachts. Also
aber gesehen
abends,
wurde das, genau.
Also es wurde in dem Moment nicht bemerkt. Also es ging alles sehr schnell.
Ah, Mist.
Sie schlagen ihm ja mit der Waffe ins Gesicht, schubsen ihn da rein und ja, fahren dann mit ihm durch die Gegend und halten dann an einem Geldautomaten, damit er, der Andrew Schreiber, sein Geld vom Geldautomaten abheben kann, also sein Konto da leer räumt. Und sie fahren zu mehreren Geldautomaten, bis die Karte weitere Transaktionen ablehnt. Also sie haben alles leergeräumt und mehrere tausend Dollar erbeutet von dem Baseballspieler. Und danach zwingen sie den Armen zu einem verlassenen Feld zu fahren und lassen ihn sich da hinknien. Und ja, der Andrew hat schon praktisch mit seinem Leben abgeschlossen und ja, sie verprügeln ihn und er kniet dann vor ihnen und sie zielen mit ihrer Pistole auf seinen Kopf und quälende.
Die haben den ja richtig hingerichtet dann.
Ja, also die haben ihn entführt und auf grausamste Weise da, also sehr psychologisch auch erniedrigt. Ja, also er kniet dann vor ihnen und mit dem Gesicht abgewandt, guckt zu seinem Auto und dann vergehen quälende Momente und ein Schuss ertönt. Doch es stellt sich raus, als der Andrew Schreiber aufblickt, sieht er, dass die Brüder nur den Reifen von seinem Auto erschossen haben und dann hauen die eben ab.
Okay. Ach, sie lassen ihn leben. Okay.
Ja, ja. Also er überlebt das tatsächlich. Und in diesem Moment zeigt Reginald K., der ältere der beiden Brüder, kurz Mitleid. Das wird so ziemlich das einzige Mal in seinem Leben übrigens sein. Kleiner Spoiler. Ich erzähle gleich nochmal was über seine Jugend. Ja, also an dem 8. Dezember, diesem allerersten Tag, wo das Verbrechen, diese Serie seinen Lauf nimmt, bis zum 14. Dezember, lassen sie das erste Opfer am Leben und die Brüder hauen ab.
Wie alt sind die Brüder damals?
Ah, das habe ich noch gar nicht erzählt, das kommt alles später. Ich habe das versucht, so anders zu sortieren, damit es spannender wird.
Okay.
Aber das ist vielleicht eine wichtige Info an dem Punkt. Also die Brüder sind 20 und 22. Der Reginald ist 22, gerade aus dem Gefängnis entlassen. Ja, ich erzähle gleich nochmal über ihre Jugend.
Ja, nee, ich wollte jetzt nur, dass ich mal so ein Bild habe, ne?
Ja, nee, das ist eine gute Info. Also die sind alle relativ jung. Und die beiden Brüder sind jetzt total übermütig nach dem Überfall auf Andrew, weil ihr Plan ja so reibungslos funktioniert hat. Und an diesem Abend gehen sie ja dann auch feiern und hauen das Geld auf den Kopf. Die feiern mit ihren beiden Freundinnen. Und ja, Jonathan hat da so ein Mädchen aufgerissen und Reginald ist seit kurzem mit einer Krankenschwester zusammen. Ja, aber nach 2 Tagen ist das ganze Geld verprasst. Und, aber die Brüder haben ja jetzt diese Methode für sich entwickelt, wie sie an Geld kommen können. Also die.
Darf ich dich nochmal ganz kurz
Ja,
unterbrechen?
natürlich.
Hatten die eine Maske auf oder hat er die gesehen, die Gesichter von denen?
Die hatten keine Maske auf. Also die sind
Also konnte er
tatsächlich,
ja dann
ja.
letztlich beschreiben, wie die aussahen. Okay.
Die sind tatsächlich totale Psychopathen, die glauben, niemand kann ihnen was.
Aha.
Ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück auf der ihre Psyche. Die sind wirklich ein bisschen krass. Ja, ein bisschen sehr krass. Ja, und in dem Moment, als das Geld natürlich verprasst ist, sehen sie sich schon nach dem nächsten Opfer um. Ja, das nimmt jetzt alles
Super.
einen ganz, ganz schrecklichen Verlauf, sage ich dir.
Hm.
Ja, also der Anto Schreiber hat ja Glück gehabt und ist nur mit einem angeschossenen Reifen und erschöpften Bankkonto da rausgekommen, aber die nächsten Opfer haben nicht so viel Glück und die Polizei hat in dem Moment nicht so viel in der Hand, außer eine Beschreibung von zwei farbigen Männern. Also Reginald und Jonathan sind farbig. Und 3 Tage lang ist dann auch erstmal alles ruhig. Und aber als dann eben am 3. Tag das Geld weg ist, fahren die beiden Brüder wieder rum. Die haben eben diese Methode entwickelt, fahren durch die Stadt und gucken nach reichen Leuten, ne? Und dann entdecken sie eine 55-jährige Cellistin, die ist Mutter und Bibliothekarin. Das ist die Anne Valenta. Und die entdecken sie in ihrem schicken Auto und die fährt gerade nach Hause und wird dann am 11. Dezember in ihrer eigenen Auffahrt überfallen von den beiden Brüdern, als sie in ihrem Auto sitzt und gerade aussteigen will.
Okay.
Reginald, der
Also
Ältere.
die greifen eigentlich unwillkürlich zu, ne? Die gucken so rum und denken, die könnte Geld haben und ganz spontan eigentlich
Genau.
sozusagen.
Also die schauen sich nach reichen Leuten um und denken, ja, sie kommen mit allem durch. Also die sind wirklich totale
Ja.
Soziopathen. Also Reginald steht dann an ihrem Auto plötzlich und sie erschrickt sich fürchterlich. Valenta versucht dann rückwärts wieder aus der Einfahrt zu fahren, aber in dem Moment treffen mehrere Schüsse sie. Das ist eigentlich total ungewöhnlich, weil normalerweise ist es ja öfter so, wenn jemand mit einer Waffe auf einen zielt, soll man ja auch eher weglaufen, weil die meisten schießen nicht. Die meisten Verbrecher, die wollen rauben, also irgendwie Geld haben. Und
Ja.
deswegen finde ich das so ungewöhnlich, weil meistens wird einem so gesagt, ja, wenn dich jemand überfällt, deine Handtasche will, dann schmeiß deine Handtasche in die eine Richtung und renn weg, weil der Täter will ja die Handtasche oder so.
Ja,
Und
ja.
die meisten sind da eher gehemmt und schießen nicht. Und selbst wenn jemand auf dich schießt, ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass man getroffen wird und dann auch noch tödlich getroffen, ist eher unwahrscheinlich. Aber hier passiert leider alles zusammen. Also sie wird von mehreren Schüssen getroffen und wird ins Krankenhaus gebracht, ist hüftabwärts gelähmt und die Ärzte, die haben auch nicht so
Ach
viel
du.
Hoffnung, dass sie noch lange lebt. Also richtig
Oh
schlimm.
Mann.
Ja, aber das
Ja.
ist erst noch der Anfang. Es wird noch 100-mal schlimmer.
Ach.
Ja, und zunächst bringen die Polizisten leider die beiden Taten auch nicht in Verbindung. Also Andrew Schreiber und Anne Valenta. Die Nachbarschaft ist entsetzt. Also es sind tatsächlich in der Woche oder in der Woche davor ist noch ein anderer Vierfachmord passiert und die bringen das alles nicht so in Verbindung. Und der andere Vierfachmord, der ist auch davon gelöst. Also der fällt nicht auf die Carr-Brüder zurück und die Wichita-Polizei ist auch total überfordert in dem Moment, weil einfach so viele Verbrechen gerade da passieren. Und das ist
Okay.
eigentlich
Den anderen
ungewöhnlich.
Mord können wir ja auch mal mit dem Podcast aufgreifen.
Ja, und auch die ganze Nachbarschaft ist entsetzt. Also in diesem wohlhabenden Viertel ist ja gerade dann eine ältere Frau in ihrer eigenen Auffahrt angeschossen worden. Und das ist natürlich total verstörend für die Nachbarschaft, kann man sich ja vorstellen.
Ja.
Ja, die Polizei vermutet aber, dass es noch kein Ende damit hat. Und leider haben sie damit recht, dass noch mehr Verbrechen in Wichita damit einhergehen werden. Ja, die Brüder
Dass nur der
Carr,
Anfang ist.
die Jonathan und Reginald Carr, die Brüder, suchen nämlich bereits nach ihrer nächsten Beute. Die haben ja von der Anne Valenta nichts geraubt und haben kein Geld mehr. Und ja, die leben halt in dieser irrsinnigen Annahme, die können nicht geschnappt werden und könnten genauso weitermachen, die Reichen überfallen. Und die haben auch nie Mitleid mit den Opfern und sie glauben einfach, sie stehen über dem Gesetz. Und dann am 14.12. fahren sie nämlich bereits wieder im Dunkeln durch Wichita und jetzt wird's richtig crazy. Also sie entdecken eine Frau, die ein teures Restaurant verlässt und ein schickes Auto fährt und sie denken sofort, okay, da kann man was holen. Und sie verfolgen die Frau dann mit ihrem eigenen Auto. Die Frau bemerkt aber schnell, dass sie verfolgt wird und sie stellt es jetzt echt clever an. Sie ruft von unterwegs ihre Tochter an und bittet sie, die Garage für sie schon mal zu öffnen. Und sie schafft es dann blitzschnell, in ihre Straße einzubiegen, in die Garage zu fahren, das Tor zu schließen und bevor die K-Brüder eben mit dem Auto um die Ecke biegen. Und daraufhin verlieren die Brüder natürlich die Spur. Die fahren noch so ein bisschen rum und denken sich dann aber wohl, ja gut, hier die Nachbarschaft, die sieht total reich aus, wir nehmen jetzt einfach irgendein Haus und sie halten an. Oder vielleicht vermuten sie auch, dass die Frau gerade in diesen großen Häuserkomplex eingebogen ist. Also das sind wie so ein Reihenhäuser nebeneinander und sie sehen da Licht in einem Haus und ja, klingeln dann einfach.
Also ihr Glück wird jetzt sozusagen das Unglück von jemand anderem.
Genau,
ne?
Du hast es richtig erkannt. Also sie ist sehr clever und rettet ihr eigenes Leben. Ja, aber was auch jetzt die Brüder nicht ahnen, also sie stehen vor dem Haus von Holly, also die, von der ich anfangs gesprochen habe.
Ja, okay.
Und dort lebt sie und ihr langjähriger Freund Jason Bedford und die leben dann noch mit drei Mitbewohnern zusammen. Die fünf Freunde sind junge Berufstätige, kennen sich so von der Uni und die sind jetzt Lehrer. Einer von ihnen ist Trainer und einer ist ein aufstrebender Priester. Und ja, später sagt die Wichita-Polizei über die, also beziehungsweise der Ermittler, die Opfer dieser Verbrechen waren das Salz der Erde. Das waren junge Leute, die bereit waren, auszugehen und die Welt zu verändern. Also zwei von denen, das andere Pärchen, also es ist noch außer Jason und Holly, diesem Paar, lebt noch ein anderes Paar da. Das ist Heather und Aaron. Und die sind sehr fromm und wollen da auf Missionarstätigkeiten gehen und irgendwie ja im Ausland Kinder ehrenamtlich helfen, solche Sachen. Also richtig einfach tolle Persönlichkeiten, die auch selbstlos
gute
waren.
Menschen,
und, ja. Gute Menschen, ja, du sagst es. Und dann noch der fünfte im Bunde, das ist Brad Taker, der ist auch ein Freund von denen, ja. Ja, und
also eine WG.
Ja, also echt tolle fünf junge Leute. Anfang 20 waren die alle, glaube ich, also Mitte 20 und ja. Die machen den Fehler und öffnen spätabends die Tür, als die K-Brüder klopfen. Ja, und was Holly auch nicht weiß, ihr Freund hat vor kurzem einen Verlobungsring gekauft und bewahrt ihn momentan in seiner Sockenschublade auf. Also total süß eigentlich. Ja, es ist richtig schlimm, was jetzt passiert. Wappnet euch schon mal. Also die K-Brüder klopfen und leider wird ihnen auch geöffnet und bewaffnet mit Handfeuerwaffen und Golfschlägern dringen sie in das Haus ein, wo die fünf Freunde am Wohnzimmertisch zusammen trinken und reden. Und die sind natürlich total geschockt. Da sind zwei Einbrecher, denken sie, und die beiden Eindringlinge treiben die Studenten dann zusammen und sperren sie in eins der Schlafzimmer. Die beiden K-Brüder sind nämlich eigentlich auch ein bisschen überfordert, weil normalerweise haben sie immer nur so ein Opfer und sind ein bisschen überfordert mit fünf Geiseln.
Aber damit haben sie nicht gerechnet.
Ja, damit haben sie jetzt nicht gerechnet und sie zwingen dann mit vorgehaltener Waffe die fünf jungen Leute, sich auszuziehen. Das ist so gesehen ein kluger Schachzug, da nackte Menschen kurze Zeit mehr Überwindung zu fliehen. Ne? Also wenn du nackt oder in Unterwäsche bist, das ist schon eher mehr Überwindung, dann jetzt irgendwie Hilfe zu holen. Und letztendlich sperren sie die fünf dann in einen Wandschrank. Also in den USA, die haben ja so große Wandschränke wie so kleine Minizimmer, um in aller Ruhe das Haus nach Wertsachen abzusuchen. Und ja, irgendwie sind diese Jungs, die beiden K-Brüder, die gehen irgendwie davon aus, dass Leute in so einem reichen Haus halt irgendwo ein Safe haben müssen. Also es ist total irrige Annahme und die schreien dann immer, wo habt ihr denn Safe? Und ja, die finden das aber nicht und aber packen ziemlich viele elektronische Geräte ein. Und bei ihrer Suche entdecken sie auch den Verlobungsring. Oh. Und die beiden Brüder reden dann über diesen Ring und so findet Tolly, die im Wandschrank sitzt, heraus, dass ihr Freund Jason geplant hatte, ihr einen Antrag zu machen. Ja. Voll traurig. Ja, und daraufhin spielt sich wirklich eine rührende Szene im Wandschrank ab. Und das hat mir echt das Herz zerrissen. Also musst du dir vorstellen, die werden da mit Handfeuerwaffen bedroht und sitzen nackt in Unterwäsche im Wandschrank und wissen nicht, ob die da lebend rauskommen. Und ja, dann erzählt in diesem Moment ihr halt Jonathan, dass er geplant hat, sie zu fragen, ob sie seine Frau werden will. Und ja, und dann sprechen sie über ihre Zukunft. Und ja, die wird dann eben leider nicht so eintreten, wie sie es geplant haben. Also ganz herzerreißend, muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, und die Brüder beschließen dann, als sie die ganzen Wertgegenstände so ins Auto geladen haben, weiter zu operieren mit ihrem üblichen Modus operandi, also dieses übliche Vorgehen, das bei den Verbrechern oft dasselbe ist, und wollen dann die Bankkonten der Opfer leerräumen. Der ältere Bruder, also der Reginald, bringt daraufhin die jungen Leute einzeln zum Bankautomat, und zwar mit dem Auto der Opfer, mit Jasons Wagen. Und es dauert auch dann halt ziemlich lange, weil da will immer nur eins mitnehmen. Wahrscheinlich hat er Angst, dass zwei ihn überwältigen, und deswegen dauert das einfach und dauert dann mehrere Stunden oder auf jeden Fall mindestens eine Stunde. Und dann gegen 1 Uhr morgens haben sie ungefähr $2,000 abgehoben, also auch nicht wahnsinnig viel. Und Holly soll im Auto Reginald dann gefragt haben, tötet ihr uns? Und er habe darauf geantwortet, nein, wir wollen nur euer Geld. Ja, aber so ist es leider nicht. Er macht da falsche Versprechungen und ja, dann beginnt der wahre Schrecken der Nacht in diesem Moment. Also kurz darauf. Aber um das zu verstehen, muss ich kurz nochmal auf die Täter eingehen. Wer sind Reginald und Jonathan? Carr. Also die Brüder Reginald und Jonathan hatten schon keinen leichten Start ins Leben. Ihre Eltern sind Teenager, als Reginald auf die Welt kommt, und ja, seine Mama ist da eben erst 16. Aber trotzdem führen sie eigentlich ein relativ gutes Leben, weil die Eltern arbeiten hart und die sind bescheiden. Sie leben den amerikanischen Traum und wollen halt langsam aufsteigen und sind eigentlich echt glücklich und kümmern sich gut um die Kids. Also sie bekommen schnell ein zweites und ein drittes Baby. Und das sind Jonathan und eine Tochter, die Regina. Aber dann ändert sich plötzlich alles, denn eines Tages stirbt die zweijährige Schwester an Leukämie, und das ist so ein harter Schicksalsschlag.
Ja, schlimm.
Ne? Kannst du dir ja vorstellen. Und die Eltern sind relativ jung und total überfordert, und plötzlich zerbricht diese Familie. Und nach dem Tod zeigt Reginald, der ältere Bruder, kaum eine Regung, aber im Gegensatz zu Jonathan, der viel weint. Und ja, man würde jetzt denken, die Eltern kümmern sich nach dem Tod von einem Kind jetzt verstärkt um die zwei noch lebenden Kinder. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. In dieser Familie, die Eltern fangen nämlich an zu trinken und wenden sich von ihren Söhnen ab. Also die lassen die links liegen. Also Psychologen sagen, das ist halt einfach ein Phänomen von jungen Eltern.
Okay.
Und dann kommt es auch zur Scheidung. Und ja, jetzt werden die Brüder noch mehr vernachlässigt, sind auf sich allein gestellt. Das schweißt sie aber auch zusammen. Reginald wird dann zum Vaterersatz für Jonathan. Das ist natürlich eine große Belastung, weil er muss ja dann Vater und großer Bruder zugleich sein, und es ist nicht einfach.
Und ja, ist ja gerade mal ein Jahr älter, ne?
Ja, ja, also zwei Jahre, ja. Also zum Zeitpunkt der Morde sind die 20 und 22. Mhm. Und die beiden verwahrlosen dann in dem Moment und stumpfen selig ab. Die lassen niemand mehr an sich heran und haben eigentlich nur noch miteinander Kontakt und misstrauen ihrem Umfeld.
So ein Zweierteam.
Also richtig, eine eigene Welt bauen die sich auch. Die reden nur noch miteinander. Keiner kümmert sich ja um sie, und sie entwickeln ihre eigenen Regeln, wie ihre Welt zu funktionieren hat. Und schon im Grundschulalter fangen sie an zu trinken. Das ist richtig krass, ne? In dem Alter. Und so jung anzufangen, hat das natürlich auch schwere Auswirkungen.
Sie sehen es ja bei ihren Eltern, ne?
Ja, das ist, was sie dann irgendwie mitlernen. Und
ja,
wenn man
für sie war es Normalität, ne?
Sie lernen das ja. Und wenn man in dem Alter schon anfängt mit Alkohol, hat das extreme Auswirkungen auf das Gehirn und auf die Entwicklung. Und sie haben dann auch kein Gespür mehr für richtig und falsch. Oder sie lernen auch nie, was richtig und falsch ist, was man machen darf, was man nicht machen darf. Und tatsächlich sind sie auch schon sexuell aktiv in dem Alter. Und das hat zusätzlich fatale Auswirkungen. Ja, weil sowas ist ja nicht altersgerecht, nicht kindgerecht. Und
ja, eben.
Ich stelle mir das auch vor, dass sie das auch gleichzeitig traumatisiert. Also, und die werden dann richtig aggressiv, die beiden Jungs. Und es kommt immer mehr zu sexuellen Nötigungen. Reginald belästigt sogar eine Lehrerin. Kannst du dir das vorstellen in dem Alter? Oh je.
Im Grundschulalter, ja, ich komme mal nicht drüber weg.
Das ist richtig heftig. Die beiden, die haben, schlagen da eine Laufbahn ein, jenseits von Gut und Böse. Und die beiden kennen absolut kein Mitgefühl und die können sich nicht in andere hineinversetzen. Ja, Jonathan, der Jüngere, leidet zusätzlich an einer Depression und versucht sich schon mit 7 Jahren umzubringen. Also der will sich erhängen. Ach, mit Schein. 7. Und das ist krass. Hast du schon mal sowas gehört? Also
nee.
Für einen 7-Jährigen ist es doch, also da fällt mir nichts mehr ein. Also was da alles kaputt sein muss.
Ja.
Ja, ihm erscheint nämlich alles sinnlos und er ist emotional total zerrüttet. Ja. Und nach dem Selbstmordversuch sagt ihre Mutter, dass sie nicht mehr mit denen klarkommt und dann wohnen sie bei ihrer Tante. Aber das funktioniert auch nicht so gut. Die Tante will sie in die Kirchengemeinde einbinden, die ist nämlich sehr religiös, aber die Brüder sperren sich dagegen, die können damit nichts anfangen und die können nur noch in dieser Realität eigentlich leben, die sie sich selbst geschaffen haben mit ihren eigenen Regeln und die haben das Gefühl, alles entgegen sie und ja, die wollen sich an der Welt für ihr Leid rächen. Ja, und dann kommt es halt so, wie es kommen muss. Die haben öfter durch kleine Delikte, dann kommt es dazu, dass sie ins Gefängnis wandern und ja, die haben nämlich nur Alkohol, Geld und Frauen im Kopf und ja, dann immer viel Gewalt und Diebstähle und ja, sitzen dann öfter mal im Gefängnis.
Also haben dann immer mehr Hemmschwellen eigentlich auch abgebaut, ne?
Ja, also es wird tatsächlich immer schlimmer mit denen, die werden immer aggressiver eigentlich. Und ja, mit 16, als Reginald wieder im Gefängnis ist und Jonathan nicht, versucht Jonathan sich wieder umzubringen, funktioniert aber nicht, also er wird gerettet. Er trinkt Frostschutzmittel und das ist echt ein fürchterlicher Weg zu gehen. Also so Rohrreiniger und Frostschutzmittel, also das ist fürchterlich. Das muss halt wirklich mit
das
ihm...
Das würde er sich selbst bestrafen wollen auch so, ne?
Ja, oder er ist halt total fertig mit der Welt. Und dann kommt aber Reginald mit 22 aus dem Gefängnis und ist noch gefährlicher, wie ich gesagt habe. Und ja, der ist einfach jetzt gewohnt, sich zu nehmen, was er will. Der ist ja praktisch auch halb auf der Straße aufgewachsen, kennt nur seine eigenen Regeln und hat nie gelernt, für sein Geld zu arbeiten. Ja, der nimmt sich einfach, was er will. Und eines Abends, also die wohnen in Dodge City zu dem Zeitpunkt in Kansas, ist das glaube ich auch, und treffen in einer Bar abends eine gut aussehende Krankenschwester aus Wichita in dieser Bar und die sieht sehr gut aus und die verdient auch gut. Und irgendwie bewegt sie das zu der Annahme, als sie mit ihr so sprechen über Wichita, dass man da gutes Geld machen könnte. Und Reginald bändelt da mit der Krankenschwester an. Was die dann mit so einer Krankenschwester mit dem will, also warum, weiß ich jetzt auch nicht.
Und sie hat es ja wahrscheinlich nicht geahnt, sie hat es ja nicht gekannt, ne?
Ja, steht auf Bad Boys, keine Ahnung.
Weißt ja nicht, wie er sich ihr gegenüber gegeben hat, ne?
Ja, und
da war er vielleicht freundlich.
Ja, tatsächlich, nur deswegen ziehen die dann nach Wichita. Also,
ist unglaublich. Eine Krankenschwester.
Ja, weil sie denken, also die Krankenschwester verdient gut, sieht gut aus und die erzählt ein bisschen von Wichita, da müssen jede Menge reiche Leute leben. Also, ich weiß nicht, die Realität von denen ist halt...
Ja.
Ja. Und die ziehen dann eben dahin und schmieden dann den Plan, so mal die Stadt auszukundschaften und zu gucken, wo die Reichen wohnen. Und im Osten der Stadt stehen halt viele schicke Häuser und sie gehen dann eben davon aus, dass die Leute da richtig reich sind. Ja, und dann beginnen sie eben diesen Modus operandi und fahren den Leuten hinterher mit schicken Autos. Genau. Und ab da habe ich ja schon die Geschichte erzählt. Also steigen wir jetzt wieder ein an diesem schicksalshaften Abend. Der Jonathan ist mit 4 Opfern alleine im Schlafzimmer und der ältere Bruder ist gerade mit dem 5. Opfer zum Bankautomaten gefahren. Und ja, Jonathan wird langweilig und er beschließt dann, ein wenig Spaß zu haben. Und ja, an diesem Abend fühlt er sich sehr mächtig. Er ist ja mit der Waffe da und normalerweise ist er der Mitläufer, aber heute fühlt er sich wie der Anführer. Und ja, jetzt nimmt diese Nacht eine schreckliche Wendung. Denn heute will Jonathan mehr als nur Geld. Er schnappt sich eins der Mädchen aus dem Wandschrank und zerrt sie ins Schlafzimmer und vergewaltigt sie. Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Ja.
Ja, und ich habe schon sowas geahnt.
Ja, die anderen, die im Schrank sitzen, müssen das natürlich mit anhören und das stelle ich mir auch so fürchterlich vor. Ne? Also ich meine, wenn dein Freund im Wandschrank das damit hören muss.
War das jetzt Holly?
Das kann ich nicht genau herausfinden, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Also ich glaube, es ist nicht Holly, aber in dem Moment kehrt Reginald zurück.
Ich hatte jetzt halt nur so vor Augen, weißt du, erst diese herzzerreißende Szene, wo sie noch erfahren hat, dass er sich mit ihr verloben wollte und dass er dann vielleicht dann mit anhören muss, wie sie dann im Nebenzimmer vergewaltigt wird. Mm. Ne? Gerade mit im Hintergrund jetzt, wenn man die Geschichte kennt noch.
Ja, ja. Das ist aber in dem Moment jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, aber wie es jetzt weitergeht, also ich, so wie ich das herausgelesen habe aus den ganzen Polizeiberichten, ist Holly in dem Moment kommt zurück mit Reginald und Reginald sieht halt, wie sein Bruder Jonathan mit dem anderen Mädchen Heather heißt sie ja, glaube ich, und sie hat ja auch ihren Freund da und das ist natürlich auch ganz schön grausam und
ja.
Reginald kehrt jetzt zurück und was später als ekelhafte Serie von Sexualverbrechen bezeichnet wird, beginnt. Denn er sieht jetzt, wie sein kleiner Bruder da im Schlaf, was da im Schlafzimmer veranstaltet und macht mit. Also er vergewaltigt jetzt das andere Mädchen. Das ist die Holly, wie ich das verstanden habe. Und ja, die beiden Freunde müssen das eben mit anhören. Und ja, die Brüder, die machen eben einfach alles zu zweit und tun das jetzt wieder. Und ja, und die beiden kommen auf immer perfidere Ideen in dieser Nacht. Die verprügeln nämlich die drei Jungs im Wandschrank mit den Golfschlägern. Also die drei müssen zusehen, wie die K-Brüder eben die Mädchen vergewaltigen. Also die lassen die auch zusehen, also richtig perfide. Und dann zwingen die K-Brüder die drei Jungs selbst Sex mit den Mädchen zu haben, während die Brüder zuschauen. Also richtig, richtig widerlich. Da fällt mir nichts mehr ein. Also und dann...
Also ich bin jetzt gerade richtig sprachlos.
Ja,
ne?
Ja. So. Also die geben halt Anweisungen und die haben ja die Waffe in der Hand und dann müssen die jungen Leute einfach machen, was die Brüder denen sagen und ja, die geben halt Anweisungen, wer mit wem was machen soll und die, dann weisen sie auch die beiden Mädchen an, dass sie miteinander schlafen und sexuelle Handlungen aneinander vornehmen und das ja ist einfach abgrundtief widerlich. Ja. Also das dreht mir immer den Magen um, diese Stelle. Ja, und es wird immer brutaler. Alle fünf werden mit dem Golfschläger verprügelt und ja, es ist ein wahrer Albtraum in dieser Nacht. Die beiden Brüder geraten dann wie in einen Rausch. Also jetzt, wo wir die Kindheitsgeschichte kennen, können wir uns das wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorstellen, wie da in ihrer eigenen Welt und sich unbesiegbar fühlen und ja, und die Grausamkeit hat kein Ende. Und dieses Martyrium der Opfer, das dauert stundenlang. Ja, und dann irgendwann treiben sie die Opfer wieder zusammen und die Opfer denken schon, das Martyrium hätte nun ein Ende, weil die Brüder wollen, dass die sich anziehen oder zwingen die so, sich halb anzuziehen. So wie ich das gesehen habe, tragen manche auch nur einen Pulli und Unterwäsche, aber keine Hose. Und dann packen sie die Geiseln in zwei Fahrzeuge ein, das eine von Reginald, das Auto, und das von Jonathan. Und ja, das muss schrecklich gewesen sein, weil das... Natürlich dann, die Opfer wissen jetzt auch nicht, was passiert und fahrt ins Ungewisse. Ja. Ne? Also sitzen da mitten in der Nacht, es muss ungefähr 2 Uhr morgens gewesen sein oder 3 Uhr morgens. Und die fahren dann mit den Opfern zu einem verlassenen Ort im Nordosten von Wichita. Das ist
also gerade in dem Moment, weißt du, wenn der ja fährt, auch wenn der eine Waffe hat, ich glaube spätestens dann, hätte man doch schon mal probiert, wenn wir vielleicht dann zu zweit oder zu dritt mit ihm im Auto ist, den mal zu überwältigen, oder?
Ja.
Oder sie standen so unter Schock oder hatten so starke Verletzungen, dass sie die Kraft dann gar nicht dazu hatten.
Ja, das weiß ich auch nicht genau, wie die das angestellt haben. Aber ich nehme auch an, dass die da gedroht haben, wenn einer was probiert, da schieße ich die anderen oder so. Weißt du, so psychologischer Druck funktioniert bei Opfern gut. Und ja, viele Opfer sagen ja, im Nachhinein oder Außenstehende können dann immer sagen, warum hast du nichts gemacht, aber in dem Moment bist du einfach...
Wenn du selber in der Situation bist, ne, ist das natürlich was ganz anderes.
Aber du kannst vielleicht auch gar nicht fassen und denkst, es ist nur ein Traum total gelähmt. Also so kann ich mir das auch vorstellen. Also das muss fürchterlich sein.
Schockstarre.
Ja. Ja, also sie fahren zu einer verlassenen Gegend. Das nächste Haus ist 1,5 Kilometer entfernt von diesem Feld, an dem sie dann anhalten. Das ist wie so ein schneebedecktes Trainingsfeld im Winter. Die Opfer sind halbnackt noch und ja, sie stellen dann die fünf jungen Leute in einer Reihe auf und sagen, die sollen sich hinknien, also eigentlich wie der Andrew Schreiber eine Woche zuvor. Ja, die knien sich dann auch mit dem Gesicht abgewandt von den K-Brüdern hin. Und ja, diesmal erschießen die Brüder die aber, also die richten die richtig hin. Die schießen einem nach dem anderen in den Kopf. Also richtig, richtig schlimm. Und dann wollen die auch noch sicher gehen, dass sie wirklich tot sind und fahren mit Jasons SUV über die toten Körper drüber.
Oh, ey.
Ja, und dann fahren die beiden Brüder zurück ins Haus der Opfer. Und sowas würden professionelle Kriminelle ja nie machen. Also sie fahren wieder an den Tatort zurück.
Ja, ja.
Und das zeigt, dass die absolute Amateure sind und dass sie sich unantastbar fühlen. Und der Jonathan, der duscht dann auch noch dort.
Ey.
Also total bescheuert. Also die wollen dann halt nochmal gucken, ob sie nicht doch irgendwas vergessen haben an Wertgegenständen und essen da auch und räumen den Kühlschrank leer. Und die fühlen sich wie Götter. Ja, aber Holly überlebt auf wundersame Weise. Habt ihr euch jetzt schon gedacht, weil sie ja erwähnt wird. Die stellt sich nämlich tot. Und auch beim Überfahren mit dem SUV, das muss, also,
ja,
das
also,
unmenschlich.
Da nicht zu schreien vor Schmerz, ja, ne, oder?
Also, das ist so krass, das hört man ja öfter bei so richtig schlimmen Verbrechen, dass sich Leute totstellen. Das ist eine krasse Leistung, übermenschlich.
Ja.
Und ja, Hollys Glück ist, dass sie an diesem Abend eine Schmetterlingshaarspange trägt und diese Haarspange hat die für ihren Kopf bestimmte Kugel abgelenkt. Also da ist ja so ein bisschen Metall dran, also so Plastik- und Metallhaarspange. Und deswegen hat die Kugel sie nicht richtig getroffen, nur so gestreift, deswegen blutet sie da ja. Und das Gewicht des SUVs hat auf wundersame Weise sie auch nicht zerquetscht. Also vielleicht lag sie zwischen zwei Leuten, die ein bisschen dicker waren, weiß ich jetzt nicht genau. So kann ich es mir vorstellen.
Oder der Boden war weich, ne, das so ein bisschen nachgegeben hat, ja.
Genau, oder irgendwie so in der Kugel oder auf ziemlich viel Schnee, ich weiß es nicht. Also auf wundersame Weise sie das halbwegs überlebt, blutet halt stark aus dem Kopf. Und ja, nachdem die Brüder weg sind, ruft sie die Namen ihrer Freunde, aber keine Antwort. Das stelle ich mir auch so schrecklich vor, dass da stockdunkel und Schnee und kalt und niemand antwortet und sie kriecht dann zu ihrem Freund und merkt dann, dass der auch noch atmet, aber dass der halt nicht ansprechbar ist. Oh ja, sie ist auch mega traumatisiert und blutet aber in dem Moment beschließt sie, Hilfe für ihren Freund zu holen. Also sie versteht schon, er lebt noch, aber die anderen wohl nicht mehr und der Gedanke gibt ihr Kraft, dass sie es jetzt noch schaffen kann, Jonathan zu retten. Nicht Jonathan.
Ja.
Ich verwechsel immer alle.
Ja.
Ihren Freund,
ja,
Jason zu retten, ja.
Und klar, da entwickelt man dann Kräfte. Man ist ja dann bestimmt voll mit Adrenalin, ne? Und
es ist eine unglaubliche Situation. Also mir ist es total schlecht bei dem Gedanken, ja. Ja, und sie sieht dann eben anderthalb Kilometer entfernt diese Weihnachtslichter an diesem Haus und rennt dann los und nicht mal dieser Stacheldrahtzaun kann sie, wie gesagt, aufhalten und es ist richtig krass, sie muss ja Schmerzen haben, dieser Stacheldrahtzaun, der reißt ihr alles auf, ne, und sie klettert da drüber und rennt zu dem Haus, um Hilfe zu holen.
Und sie hatte dann ja wirklich auch Glück, dass jetzt ihre Beine nicht gebrochen waren oder ein Bein, ne, wenn sie überfahren haben noch.
Ja. Richtig krass. Und sie ist, glaube ich, barfuß und alles durch den Schnee, also es eine Extremsituation und ja, sie ruft dann eben die Polizei und die Polizei kommt auch sofort und ja, findet dann vier Leichen, sind inzwischen alle tot, auch Jason.
Oh.
Also ihr fast Verlobter oder ihr Verlobter dann in dem Moment und ab da fahndet dann die Polizei mit Hochdruck und ja, die K-Brüder, also Reginald und Jonathan, die ahnen nichts zu dem Zeitpunkt und mitten in der Nacht tragen die immer noch Diebesgut raus ins Auto und ja, fahren dann zum Haus der Krankenschwester, also Reginalds Freundin. Und ein Nachbar beobachtet dann aber zufällig am nächsten Tag, wie sie Diebesgut aus dem Auto ins Haus tragen. Und dieses Diebesgut passt zu der Beschreibung in den Nachrichten. Also frühmorgens gab es schon Nachrichten und das haben die Brüder aber nicht geschnallt.
Also haben die das dann am helllichten Tag, haben die dieses Auto dann entladen?
Genau. Okay. Und die haben das aber nicht gewusst, dass das schon in den Nachrichten war. Und das war jetzt das Glück, weil der Nachbar wusste das bereits. Und dieser Nachbar, der das sieht, meldet das der Polizei, weil der kennt das halt von der Beschreibung wieder, was die da reintragen. Und ja, Minuten später wird das Haus dann auch umstellt. Und Jonathan ist dann aber nicht mehr zu Hause, nur Reginald. Der Reginald versucht aus dem Fenster zu fliehen und wird sofort gefasst. Und ja, zur selben Zeit ist halt der Jonathan zu seiner Freundin gefahren, beziehungsweise zum Haus der Mutter seiner Freundin und legt sich dahin, macht ein Nickerchen. Und kurz danach ist halt auch überall in den Nachrichten hört man, dass einer geschnappt wurde und der zweite Bruder halt auf freiem Fuß ist. Und die Mutter der Freundin hört dann halt, wer das wahrscheinlich ist, und sie schöpft dann auch Verdacht. Und ja, sie kennt ja die beiden Brüder und durchsucht dann die Taschen von Jonathan. Ja. Sehr clever, und findet dicke Geldbündel darin. Und jetzt ruft sie den Notruf und daraufhin wird Jonathan auch verhaftet. Ja. Und Anne Valenta, die, von der ich früher gesprochen habe, die Bibliothekarin und die ältere Frau, die im Krankenhaus liegt, hüftabwärts gelähmt ist durch die Schüsse, und sie kann Reginald dann anhand von Fotos an dem Tag noch identifizieren und stirbt dann aber einen Tag später. Also richtig traurig infolge ihrer Verletzungen. Ja. Ja, also immerhin sind dann in dem Moment die Brüder gefasst, und ja, beim Prozess kurz darauf zeigen die beiden keine Reue, haben wir uns jetzt schon gedacht.
Ja.
Sie verweigern die Aussage und hören sich alles nur an. Ja, und die Staatsanwaltschaft, die Anklage, die sagt dann auch, ja, die beiden hatten nicht vor, jemand am Leben zu lassen. Die sehen das total richtig, und auch während des Prozesses sind die immer noch sie selbst und die belästigen weibliche Gerichtsdiener. Die Staatsanwältin war das, glaube ich, die erzählt dann in einer Doku, die ich mir angesehen habe, dass dieser Jonathan ihr dann so ekelhaft zugezwinkert hat und einmal ihr Bein an ihrem Bein gerieben hat und sie dann richtig sofort aufgesprungen ist.
Was für ein Typ.
Richtig ekelhaft. Und nach dem Tag mussten die beiden dann Hand- und Fußfesseln tragen.
Und die hätten auch weitergemacht, ne? Also wenn die nicht gekriegt hätten, die hätten weitergemacht.
Das, ja, stell dir das mal vor, da wenn die jetzt noch mehr nicht Opfer gegeben werden. Aber Gott sei Dank waren die so narzisstisch und dachten, die könnten nicht geschnappt werden, dass ihr eigenes Ego die praktisch zur Strecke gebracht hat.
Ja.
Also das ist richtig ekelhaft, ja. Und Holly muss dann auch aussagen, und sie sagt total ruhig und gefasst aus, schildert dann, wie ihre Freunde um ihr Leben bettelten, und die ist halt sehr glaubwürdig, dass dadurch, dass sie so ruhig und gefasst ist, und ja, das gibt dann auch den Ausschlag, und außerdem die 900 Beweisstücke, weil die Brüder tragen teilweise noch Diebesgut bei sich, und Jonathans Kleidung wird ja auch im Badezimmer der Opfer gefunden, weil er ja da geduscht hat und seine Kleidung zurückgelassen hat. Also
ein Trottel.
Totale Amateure, ja.
Ja.
Und ja, das der Staatsanwaltschaft, die Anklage, die wollen das eben auch für die Geschworenen so nüchtern wie möglich aufbereiten und wollen die Todesstrafe beantragen. Und das gelingt dann auch. Die Geschworenen stimmen einstimmig dafür. Mhm. Ja. Ja, also die bekommen die Todesstrafe, aber 2014 hebt der oberste Gerichtshof die Todesstrafe auf. Und heute sitzen die beiden eben in Gefängnissen, zwei unterschiedlichen Gefängnissen, und ja, lebenslang.
Also haben auch keinen Kontakt mehr zueinander,
nee,
oder?
Das ist einfach so krass, oder? Diese es sind einfach viel der schlimmsten
Morde.
Also
mich hat das jetzt richtig runtergezogen, der Fall. Ich bin jetzt so richtig,
es ist so richtig
ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Ja,
musst dir mal vorstellen, so kurz vor Weihnachten bricht bei dir jemand ein und richtig diese krassen Sexualverbrechen, die da verübt haben. Das ist richtig Psycho, also.
Ja.
Das sind totale Psychopathen.
Weißt du, wie es der Holly heute geht?
Also die lebt unter einer neuen Identität, so wie ich das verstanden habe. Und ich komme gleich nochmal auf sie zurück. Ich möchte einfach noch kurz ein Zitat sagen. Genau, also zum Abschluss sagt dann in einer Doku der frühere FBI-Spezialagent Michael Tapman, dass es sinnlos ist, zu versuchen, die Kriminalität der K-Brüder zu verstehen oder ein Motiv zu finden. Also wir Menschen, wir wollen ja immer wissen, was das Warum ist, was dahinter steckt. Und
die Beweggründe.
Ja. Und er sagt, man möchte das Warum verstehen und die Motivation dahinter, aber das können wir nicht beantworten. Wir können keine andere Motivation als das Böse finden. Also er sagt, die beiden sind das pure Böse. Ja, das hat uns jetzt alle ziemlich runtergezogen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich den Fun Fact jetzt schon. damit wir alle ein kleines Happy End bekommen. Und zwar, Holly, also lebt, so wie ich das verstanden habe, unter einer neuen Identität. Und sie hat während des Prozesses den Andrew Schreiber kennengelernt, also das erste Opfer, das mit dem Leben davon gekommen ist. Und die beiden haben sich dann ineinander verliebt und die haben sogar geheiratet. Jetzt sind die beiden verheiratet.
Waren beide Leidtragende und haben sich dann
aber das kann ich mir richtig gut
gegenseitig
vorstellen,
Kraft gespendet. Und,
ja, weil die beiden, die haben verstanden, was der andere eigentlich durchmacht.
Ja,
und wahrscheinlich hat es niemand anderes verstanden und die konnten richtig gut miteinander reden. Und dann
gab es ein kleines Happy End.
Vielleicht noch ähnlich und dann haben sie sich verliebt. Also ein Mini-Happy End.
Ja.
Ja, mit Andrew und Holly.
Diese Bilder wird ja auch Holly nie wieder loswerden. Nee, ne?
Also an ihrer Stelle werde ich auch eine neue Identität verlangt und wäre weggezogen.
Ja.
Genau, das weiß ich nicht. Ich möchte dann auch nicht immer so tief stochern eigentlich.
Ja.
Weil sonst unsere Hörer vielleicht da auch
richtig.
Alles nachforschen. Und ja, ich finde, die haben ein bisschen Privatsphäre verdient. Die haben ja überhaupt keine Schuld daran, was passiert ist. Und wenn wir jetzt da in ihrer Privatsphäre rumstochern, finde ich das auch ein bisschen uncool. Mhm. Ja, ist aber ein richtig krasses Verbrechen, ne?
Ja, sehr, 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 sehr krass.
Ja, muss man sich einfach mal
vorstellen.
So
was menschenfähig sind, ne?
So eine unglaublich heftige Nacht. Ja.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, Nika, wollen wir mal auf andere Gedanken kommen? Möchtest du uns mal eine Verschwörungstheorie präsentieren?
Das mache ich. Und zwar möchte ich mich heute mal mit dem Verschwinden der dreijährigen Madeleine McCann beschäftigen.
Oh.
Das ist ja der weltweit bekannteste Vermisstenfall. Also da habt ihr bestimmt alle schon davon gehört, ne?
Ja, ja.
Die Kleine wurde damals in Portugal entführt. Man weiß ja gar nicht richtig, was mit ihr passiert ist. Da komme ich ja jetzt drauf zu sprechen. Sie war da mit ihren Eltern im Urlaub und das hat ja wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der nicht von dem Fall schon gehört hat, oder?
Ja, genau. Also es ist einer der bekanntesten Fälle, obwohl jedes Jahr so viele Kinder gekidnappt werden, ist der einfach der bekannteste.
Genau. Ne? Es waren eben hunderte Polizisten bei der Suche beteiligt, unzählige Spuren wurden verfolgt, aber es blieb eben bis zum heutigen Tag ergebnislos. Ne? Und gerade weil der Fall eben so mysteriös ist, bietet er den Nährboden für Verschwörungstheorien. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was eigentlich passiert ist, dass es alle nochmal so in Erinnerung haben oder die, die es vielleicht wirklich noch nicht gehört haben, so ein bisschen mal kurz auf dem Schirm haben. Und zwar am Abend des 3. Mai 2007 begann für das britische Ärzte-Ehepaar Gary und Kate McCann der schrecklichste Albtraum, den sich Eltern nur vorstellen können. Also jeder, der ein Kind hat, ne, kann sich da wirklich in diese Lage reinversetzen. Wenn das eigene Kind plötzlich verschwindet, ohne jede Spur, also es ist einfach weg, ne?
Schrecklich.
Ganz schlimm, ja. Also ich darf gar nicht dran denken. Die Familie ist in der portugiesischen Algarve im Urlaub, im Badeort Praia de Luz. Und sie bringen ihre drei Kinder abends ins Bett. Sie haben zweijährige Zwillinge, die Emily und den Sean, und die fast vierjährige Madeleine, genannt Maddie. Ja, sie legen sie eben in dem Apartment, das sie dort gemietet haben, ins Bett und gehen mit drei befreundeten Paaren, mit denen sie zusammen im Urlaub sind, in einem Restaurant, das zu der Ferienanlage gehört, essen.
Ah, das ist schon ein bisschen krass, dass sie die nicht beaufsichtigen, oder? Ich meine, das machen Eltern ja auch nicht so.
Ja, also es muss wirklich nicht weit weg gewesen sein. Es waren wohl, glaube ich, nur 50 Meter. Sie konnten wohl auch die Fenster sehen, also zumindest zwei von den Paaren konnten die Fenster sehen von ihren Ferienwohnungen. Und sie haben sich praktisch dann immer so organisiert, dass sie immer halbstündlich gegangen sind, um nach ihren Kindern zu sehen.
Mhm.
Also das haben alle Familien gemacht. Die haben ihre Kinder da, ne, in der Ferienwohnung zum Schlafen gelegt und haben sich dann zum Essen abends dort zusammengesetzt. Ich glaube, ein Paar hatte ein Babyfon und die anderen sind immer halbstündlich nach den Kindern sehen gegangen.
Mhm, aufgestanden, ja.
Ja, ne? Und als Kate McCann dann mit ihrem Kontrollgang dran ist, bemerkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Aus dem Schlafzimmer dringt Licht und im Zimmer ist ein Fenster geöffnet und die Jalousie ist aufgezogen.
Oh.
Ja, die Zwillinge, die liegen noch in ihrem Bett, aber die dreijährige Maddie ist verschwunden.
Hm.
Also kann man sich vorstellen, was da in dem Moment dann in ihr vorging, ne?
Ja, ja, Albtraum.
Sie rennt dann zurück in dieses Restaurant, um das ihren Mann zu sagen. Da habe ich mich dann so gefragt, weil sie hat ja in dem Moment die Zwillinge dort liegen lassen, weißt du? Und ich habe mich dann so gefragt, wie hätte ich jetzt gehandelt, wenn ich jetzt zurückkomme und eins von meinen Kindern fehlt, die anderen zwei sind noch da. Ich glaube, ich hätte die geweckt und mitgenommen und nicht dort allein zurückgelassen. Aber in dem Moment bist du wahrscheinlich auch so unter Schock oder denkst, es muss jetzt ganz schnell gehen, dass jetzt alle erfahren, dass sie weg ist. Oder also keine Ahnung, was in ihr vorging, ne?
Schon eine
Aber
Extremsituation, ja.
ja, als ich es nur so gelesen habe, dachte ich dann, wieso lässt sie da jetzt diese zwei anderen Kinder einfach so zurück?
Ja, das habe ich
Was
mich
ist,
auch
wenn sie dann
gefragt,
wieder
ja.
zurückkommt und die sind auch noch weg oder so? Aber ich sage ja, wenn man selber nicht in der Situation ist, ne, man weiß nicht, wie man dann in dieser Situation selbst handelt und sie hat vielleicht auch unter Schock gestanden. Ja, und sie und ihr Mann glauben keine Sekunde daran, dass die Kleine allein weggelaufen ist, weil sie halt ihre Tochter kennen. Sie wäre nie allein in die Dunkelheit gelaufen und hätte auch nie ihr geliebtes Kuscheltier zurückgelassen, weil sie das eben immer mit sich herumgetragen hat.
Traurig. Dann ist das Kuscheltier noch da
Ja.
und das Mädchen nicht. Das ist ein ganz schlimmer Anblick, ja.
Ja. Und zudem berichtet eine Freundin der McKenns, mit der sie da auch essen waren, dass sie einen Mann gesehen habe, als sie den Kontrollgang zu ihren Kindern gemacht hat, der ein kleines Mädchen über die Straße getragen hat. Und das Kind hat wohl einen Schlafanzug und keine Schuhe getragen, aber sie hat sich da überhaupt nichts bei gedacht und hat einfach gedacht, das ist ein Vater mit Tochter, ne? Ja, und während eben die Eltern sofort an ein Verbrechen glauben, geht die Polizei zunächst davon aus, dass eben Maddie weggelaufen ist. Nach Angaben des regionalen Polizeidirektors erreichte die Polizei die Ferienanlage 10 Minuten nach der Vermisstenmeldung der Eltern und begann innerhalb von 30 Minuten eben sofort mit der Suche. Und erst am Morgen schalteten sie dann die Kriminalpolizei ein. Ja, die darauffolgenden Tage durchsuchten dann hunderte Polizeibeamte, die Feuerwehr und freiwillige Helfer die Ferienanlage und die nähere Umgebung.
Echt wie so einem schlechten Film, ne?
Ja,
Richtig
also
schlimm.
ich sage ja, ich darf mich da gar nicht reinversetzen, was in diesen Eltern vorging. Ne? Ich möchte gar nicht wirklich, ich möchte nicht drüber nachdenken. Ja, und jetzt war das Problem, dass zwischen den McKenns und den Polizisten große Sprachbarrieren herrschten. Also die Verständigung war eben wirklich schlecht und die Eltern fühlten einfach, dass diese Ermittlungen viel zu langsam vorangingen. Also da kann ich mich jetzt auch gut reinversetzen, wenn du die nicht richtig verstehst und hast das Gefühl, hier geht nichts los und das Kind ist weg. Also du bist ja panisch, ne?
Ja,
Und
klar.
deswegen haben sie sehr schnell die Presse eingeschalten, wo sie dann im Nachgang auch teilweise dafür verurteilt wurden. Aber das ist eben was, was ich wirklich nachvollziehen kann. Als Mutter jetzt, ne? Wenn eben diese Sprachbarrieren so da waren, dass du dann das Gefühl hast, du bist da hilflos, was kannst du machen, dass jetzt hier irgendwie mal
Ja.
was mehr passiert? Und also ich kann das schon nachvollziehen.
Ja, klar, ja.
Sie haben eben diese Presse eingeschalten, damit sich die Öffentlichkeit mit an der Suche beteiligen kann. Das war
Ja.
keine 10 Stunden nach Maddys Verschwinden, als dann in England bereits über den Vorfall berichtet wird. Und kurz darauf treffen dann Reporterteams aus der ganzen Welt vor der Ferienanlage ein. Da
Ja,
könnte man eben
das
jetzt auch drüber diskutieren,
ja.
ob das ein Fehler war, ne?
Aber
Denn
das ist
wenn
so
sie jetzt
typisch,
wirklich
ja.
entführt wurde, ne, setzt das natürlich diese Entführer auch unwahrscheinlich unter Druck, ne?
Ja, aber das ist so typisch,
Ach,
so ein
das.
hübsches Mädchen wird entführt und dann
Ja.
kommt die weltweite Presse. Wenn das
Ja.
jetzt irgendwie ein dicker, armer Junge aus der Bronx gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich niemand interessiert. Das ist
Ja,
immer so.
richtig. Also die Polizei hat es eben total verurteilt, dass die diese Presse so eingeschalten haben, ne, und haben eben gesagt, wie gesagt, dass das ja auch unwahrscheinlichen Druck jetzt ausübt und dass das vielleicht auch das Leben des Mädchen dann kosten kann. Und die McKenns waren aber eben der Meinung, hier geht nichts vorwärts, die Öffentlichkeit muss sehen, wie unsere Tochter aussieht, damit die mal mit nachher Ausschau halten können und so weiter. Also ich glaube, da gab es in dem Moment dann auch kein richtig und kein falsch, ne?
Ja, man muss jetzt überlegen, auf welche Seite man sich schlägt, aber ich kann mir das schon vorstellen, so ein portugiesischer Polizist, der da wahrscheinlich denkt, so, oh, jetzt kommt wieder so ein reicher Brite da, der seine Tochter vermisst. Ich habe ja gerade 18.000 andere vermissten Fälle und vielleicht denkt der auch, die haben was damit zu tun, diese reichen Eltern, weil da gab es ja auch so Hinweise und dann machen die natürlich
Genau,
jetzt
da komme
erstmal
ich noch
nicht so
dazu.
den
Genau.
Aufwand dahinter und die McCann sind dann natürlich total frustriert, weil nichts passiert. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Eben, eben. Ja, also alle berichteten über das blonde Mädchen mit den blauen Augen. Durch ihre rechte Iris verläuft ein dunkler Strich. Das ist eben eine unverwechselbare Zeichnung, was jetzt natürlich dann auch von Vorteil war, wenn das Mädchen irgendwo gesehen wird. Sie sind eben davon ausgegangen, dass anhand dieses Merkmals das Kind in dem kleinen Urlaubsort eigentlich schnell zu finden sein müsste. Aber niemand hatte Medi gesehen. Und durch die starke Medienpräsenz, an der sich auch viele Prominente unterstützend beteiligen, zum Beispiel David Beckham oder Cristiano Ronaldo, die haben dann gespendet und haben selbst dazu aufgerufen, ne, sich an der Suche zu beteiligen. Mhm. Und diese Behörden erhielten halt tausende Hinweise, die aber zu keinem Ermittlungserfolg führten. Und der Nachteil, sag ich mal, war eben auch, dass Trittbrettfahrer sich dann meldeten, jetzt versuchten, Spenden zu sammeln, also angebliche Spenden, ne, oder bei den Eltern anriefen und hohe Geldsummen forderten für Hinweise, die sie liefern könnten. Also solche Menschen, ne, kommen eben dann auch mit ins Spiel. Ganz schlimm, ja.
Was ist für kranke Menschen?
Die haben echt kein Gewissen, ne? Ja. Ja. Ja, und die Frage war eben, oder ist ja auch bis heute, ne? Wurde Medi entführt? Verschwand sie von selbst? Lebt sie überhaupt noch? Was eben dann auch sehr schlimm für die Eltern war, dass sie kurz nach dem Verschwinden ihrer Tochter sich unangenehmen Fragen stellen mussten, weil sie galten dann ganz plötzlich als Hauptverdächtige in dem vermissten Fall. Denn die portugiesischen Ermittler gingen davon aus, dass Medi am Tag ihres Verschwindens starb, und zwar durch die Hand ihrer Eltern. Es bestand der Verdacht, dass Kate und Gary dem Mädchen aus Versehen zu viel von einem fiebersenkenden Mittel verabreicht hatten. Was ich jetzt aber gar nicht glaube. Ich meine, die waren Ärzte und die werden ja wohl wissen, wie sie sowas richtig zu dosieren haben. Ne?
Das kommt mir auch sehr an Haaren herbeigezogen.
Ja, genau. Und dann anschließend versuchten, den tragischen Unfall zu vertuschen. Aber das haben eben wirklich diese portugiesischen Ermittler eine Zeit lang, ja, als Hauptmotiv gesehen. Ne? Also da muss man sich mal in diese Situation reinversetzen. Dein Kind ist weg und dann wirst du da noch beschuldigt. Also ganz schlimm.
Das ist ganz wichtig.
Aber man weiß ja bis heute nicht, ne? Ich sage ja Verschwörungstheorien, man weiß nicht, was passiert ist.
Ja, aber aus Sicht der Ermittler, oder sagst du dazu nochmal, was ist es natürlich gut, weil die wollen das ja schnell abschließen und verhindern, dass die Touristen ausbleiben.
Ja, also die Ermittler behaupteten, dass die McKenns Maggies Leiche in einem Mietwagen wegbrachten, weil kurz nach dem Verschwinden zwei Spürhunde in der Ferienwohnung und dem Mietwagen der Familie auf Todesgeruch anschlugen. Da kommt aber auch wieder dazu, dass diese McKenns diesen Mietwagen erst Tage nach der Tat noch gemietet hatten.
Also kann es ja gar nicht sein.
Also entweder waren die auch unerfahren oder ich weiß es nicht.
Also ja, die kommen mir so vor, die wollen das jetzt auf Biegen und Brechen den Eltern zuschieben, damit die Touristen jetzt nicht denken,
damit
oh Gott,
Ruhe wird, so nach dem Motto, genau. Ja. Dass die Presse verschwindet, ne, dass jetzt kein Nachteil für den Badeort dort besteht. Aber dieser eine Ermittler hat eben da auch wirklich zu 100% daran geglaubt, dass das so ist. Ne?
Ja,
aber entsprechende DNA-Proben wurden von der portugiesischen Polizei an forensische Labors geschickt, doch die Proben erwiesen sich als ergebnislos.
Ja, ich habe auch gehört, nur weil so ein Hund anschlägt, so ein Leichenspürhund, das ist noch nicht hinreichend, das ist nur ein Indiz.
Genau.
Der kann sich auch mal irren oder der kann auch da ein totes Tier gewittert haben oder keine Ahnung, was da mal drin lag. Vielleicht hat da jemand seinen toten
Monate
Hund mal transportiert.
Monate später stellte sich auch heraus, dass im Mietwagen keinerlei DNA von Medi gefunden wurde.
Ah ja, okay.
Aber dann muss man sich ja wirklich mal reinversetzen. Ne? Diese Eltern vermissen ihr Kind, die wissen nicht, was passiert ist. Und dann müssen sie sich noch damit herumschlagen, dass sie selbst beschuldigt werden.
Das ist so ein schlimmer Twist.
Also schlimm.
Ganz schlimmer Twist.
Während der Ermittlungen meldete sich ein Ehepaar, das am Tatabend ebenfalls wie die Freundin der McKenns einen Fremden an einer anderen Stelle allerdings mit einem Kind auf dem Arm in Richtung Strand laufen haben sehen. Und der Mann, den die Bekannte von den McKenns damals gesehen hatte, konnte aber später, aber wirklich Jahre später erst, als Tourist identifiziert werden, dass er ein eigenes Kind nach Hause getragen hatte.
Das habe ich auch gehört,
Also ist eben jetzt nur die Frage, wen da dieses Ehepaar gesehen hat. Ne? Weil der Mann hat wohl auch gesagt, dass es eventuell der Vater von Medi gewesen sein könnte. Und wieder die Frage im Raum steht, waren es doch die Eltern. Ne? Dann gab jemand an, Medi an einer Tankstelle in Marokko gesehen zu haben. Doch bis die Ermittler davon erfahren, sind die Überwachungsvideos der Tankstelle schon überspielt.
Oh nein.
Und ab da kommt aber dann erstmalig der Gedanke an Menschenhändler auf.
Ja.
Ein sehr schrecklicher Gedanke.
Ja, tatsächlich sollen der da ein größeres Geschäft laufen haben, als wir alle ahnen, ne? Im Darknet
Ja.
und so.
2008 stellt die portugiesische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Die britischen Behörden ermitteln jedoch weiter. Und 2013 nahm dann die portugiesische Polizei die Ermittlungen wieder auf, aber wieder ohne Ergebnis. Und Fazit ist eben, dass die Eltern bis heute die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihre Tochter noch lebt. Maddie wäre ja jetzt 16 oder 17 Jahre alt. Und sie hoffen immer, dass sie eben noch lebend finden. Ne? Mhm. Da immer noch unklar ist, was mit Maddie passierte, gibt es eben jetzt verschiedene Theorien, was passiert sein kann, was eben jetzt sozusagen unsere Verschwörungstheorien sind.
Mhm.
Das wäre zum einen, war es vielleicht ein Unfall. Dazu gibt es verschiedene Versionen. Also es könnte sein, dass Maddie ein Unglück zugestoßen ist, dass sie unglücklich gefallen ist. Oder eben diese Theorie, was ich vorhin schon mal sagte, mit dem überdosierten Schlafmittel. Und ja, dass die Eltern dann die Leiche verschwinden lassen haben, bevor sie das Kind vermisst melden.
Aber ist man dann wirklich so krass drauf und schaltet die Presse ein, ist halt die Frage, ne?
Ja, eben. Ne? Aber es ist eben eine Theorie, weil eben bisher immer noch nicht geklärt ist, was mit Maddie passiert ist. Ne? Ein portugiesischer Polizist stellte die These auf, dass der britische MI5 und der frühere Premierminister Gordon Brown in die Vertuschung involviert waren und schrieb ein Buch darüber.
Was?
Die McKenns haben dann dagegen geklagt und schließlich fiel ein Urteil, dass die Ansichten des Polizisten unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fallen. Aber ein Beweis für seine These lieferte er eben nicht. Ne?
Was ist das für ein krasser Typ, ey? Aluhutverschwörer oder was?
Ja. Mhm. Eine zweite Theorie für einen Unfall wäre, das brachte übrigens ein britischer Privatermittler ins Spiel, ja, dass Maddie mitbekommen hat, dass ihre Eltern eben weggegangen sind und ihnen gefolgt ist. Und um zu diesem Restaurant zu kommen, musste sie aber wohl über eine Straße. Und dabei könnte es eben passiert sein, dass sie von einem Autofahrer angefahren und getötet wurde und der mögliche Unfallfahrer die Leiche dann zur Verdeckung seiner Tat verschwinden lassen hat. Aber da gab es eben auch vor Ort keinerlei Spuren eines Unfallgeschehens.
Aber das müsste man auch aber diese, gehört haben, oder? Hm.
Ja, Theorie stand eben auch im Raum, ne, dass das auch mit passiert sein könnte. Die zweite Theorie wäre eben, wurde Maddie entführt? Ja, dafür sind eben sogar mehrere Motive denkbar. Zum Beispiel könnte Maddie von Menschenhändlern gezielt ausgesucht worden sein, von einer kriminellen Organisation, die Kinder zur Adoption ins Ausland verkauft. Nach dieser Theorie könnte sie ja sogar noch leben.
Mhm, das wäre wahrscheinlich die beste Option für sie momentan, dass sie einfach adoptiert wurde.
Genau. Außerdem könnte Maddie in die Fänge von Kinderhändlern geraten sein. Ein organisierter Verbrecherring, der Kinder gefangen hält und Pädophilen zum sexuellen Missbrauch anbietet.
Oh, ekelhaft.
Also daran möchte man überhaupt nicht denken.
Ekelhaft.
Ne?
Und schon eine Dreijährige. Ja. Oh Gott.
Mhm. Aber auch nach dieser Theorie könnte natürlich Madeleine noch leben. Ne? Und jetzt vielleicht irgendwo in ihrem Alter zur Prostitution irgendwo gezwungen werden. Möchte man echt nicht drüber nachdenken. Ne?
Nein, nein, auf gar keinen Fall.
Die dritte Verschwörungstheorie war es ein Einbruch. Drei Portugiesen gaben eine Reihe von Diebstählen in der Ferienanlage zu. Aber mit dem Verschwinden der Dreijährigen hätten sie eben angeblich nichts zu tun.
Mhm.
Was aber, wenn Maddie ihn oder eben anderen Dieben bei einem Einbruch in die Quere kam? Ne, dass da welche einbrechen wollten und ja, die Kleine ist wach geworden und stand ihnen dann im Weg. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, dass ja, entweder sie die Nerven verloren haben und das Kind daraufhin töteten oder dass sie eben dann Maddie einfach mitgenommen haben und sie noch am Leben sein könnte.
Ja.
Man weiß es nicht.
Aber so bei so einem Einbruch tötet man ein dreijähriges Kind oder sperrt man das nicht einfach irgendwo ein oder beruhigt man das kurz und sagt, wir sind Freunde der Mama oder so? Keine Ahnung.
Ja, wenn dann wahrscheinlich so im Effekt, dass du dann, oh Gott, und was machen wir jetzt? Und die Nerven verloren ne, haben. Aber ich sag ja, alles Theorien.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine Theorie von einer Frau, die sich selbst als persisches Medium bezeichnet. Und laut eigener Aussage gemeinsam mit US-Ermittlern an Vermisstenfällen arbeitet. Und die Frau, die hat eine ziemlich irre These, was damals mit der Dreijährigen passiert sein könnte.
Mhm.
Und zwar behauptet sie, dass Maddie lebt, und zwar in Deutschland. Sie hat keine Ahnung, wer sie ist, weil sie eben damals auch noch sehr klein war, kann sie sich nicht an ihre Familie erinnern. Und diese Frau geht eben fest davon aus, dass Maddie McCann von einem deutschen Kindlerhändler entführt wurde, und zwar von Martin N., der sogenannte Maskenmann. Der sitzt seit 2011 im Gefängnis, weil er 3 Jungen ermordet hat. Mhm. Und diese Frau ist sich sicher, dass Maddie heute als Melanie in Köln bei einer neuen Familie lebt und zwischen 2022 und 2024 soll sie per Zufall ihre leiblichen Eltern wiederfinden. Okay. Laut dieser Frau, die sich als persisches Medium bezeichnet.
Okay, das ist ein bisschen sehr gewagt.
Aber also 2022, 2024 werden wir es ja dann wissen, ne? Ob die Gute da recht hatte.
Ah, die war doch schon 3.
Also ich frage mich halt, ja, also mit 3, wenn ich jetzt selbst mal so zurückdenke, ne, also ich glaube, ich kann mich auch mit, also das ging bei mir so meine Erinnerung ja schon so ab und zu mal im Kindergarten, aber dann war ich auch schon älter als 3 Jahre, wo ich direkt wirklich Erinnerungen habe. Natürlich, wenn jetzt so ein Fall ist und du wirst da von deinen Eltern mitgeholt, fragt man sich, ob man sich dann vielleicht nicht sogar als 3-Jährige trotzdem noch daran erinnern kann, ne?
Und die musst du auch
und meine Gedanken dazu haben. Sind halt auch, ja. Also meine Gedanken sind halt auch, ich meine, die Maddie wäre jetzt wirklich 16, 17 Jahre alt. Mhm. Ne? Und der Fall ist weltbekannt. Also selbst wenn sie jetzt mit 3 Jahren noch zu klein war, um sich zu erinnern, sie hat diese Iris-Zeichnung, was ja wirklich ein seltenes Merkmal ist. Und das Foto der 3-Jährigen wurde ja mittlerweile auch von speziellen Computerprogrammen gealtert, dass man so ungefähr weiß, wie dieses Mädchen jetzt aussieht. Und man sagt sich, das muss doch das Mädchen irgendwann dann mal sehen und sich fragen, hey, oder zumindest ins Grübeln geraten, ja, oder?
Könnte ich das sein? Aber ich verstehe das auch nicht, wenn die Englisch spricht mit 3, ja, und dann lernt sie Deutsch und die Eltern sind dann eingeweiht, oder wie? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also, tja, das ist ja auch noch sowas, ne? Weil man sagt, wenn das so weltweit bekannt war, dann haben ja die Leute, wo Melody jetzt wäre, das ja auch mitbekommen.
Merkwürdig. Also ich würde es mir wünschen, dass das stimmt. Ja. Und tatsächlich ist das auch so eine Sache, also wenn ich eine Superkraft mir wünschen würde, könnte, dann würde ich mir wünschen, so ein Medium zu sein und rauszufinden, wo verschwundene Leute sind. Aber man weiß es jetzt halt nicht, ist das jetzt nur eine Spinnerei, aber wie gesagt, arbeiten ja viele Medien für die Polizei.
Ja. Ich sag ja, 2022, 2024 werden wir es wissen, ne? Ob diese Frau da sich noch wichtig machen will. Ne? Mhm. Und es ist ja wirklich so, jedes Jahr verschwinden Kinder, deren Verbleiben ungelöst bleibt. Die Maddie ist halt nur ein berühmtes Beispiel für so viele tragische Schicksale, mit denen die Eltern fortwährend mit der Ungewissheit leben müssen. Ne?
Ja, gerade in Portugal habe ich gehört in der Doku, ich habe da auch eine Doku drüber gesehen über den Fall. Und das ist tatsächlich so, dass Portugal ja so ein Umschlagsplatz ist auch für Kinderhandel, weil du da mit dem Schiff halt relativ schnell wegkommst und dann auch nach Nordafrika kommst von diesem Ort. Und da ist es nicht so, dass da wirklich 8000 oder mehr im Jahr verschwinden sogar. Also tausende Kinder und das ist schon heftig.
Also ich habe auch mal gehört, dass gerade Angehörige, die eben einen Menschen vermissen, dann wirklich nach Jahren sogar darauf hoffen, dass die Nachricht kommt, dass eben das Kind zum Beispiel eben tot ist. Dass dann irgendwann sie sich die einfach nur noch Gewissheit wünschen, als immer dieses Bangen und Hoffen, ob das Kind zurückkommt oder der Mensch eben, ne, der vermisst wird.
Ja, dann,
dass sie wirklich irgendwann den Tod des Menschen sogar vorziehen würden, damit sie die Chance haben, abzuschließen.
Ja, weil so dein ganzes Denken dreht sich ja halt nur noch da drum.
Ja. Und
das kann ich mir schon vorstellen, dass du da irgendwie ein Ende brauchst. Weil du sonst den ganzen
Tag
denkst,
kann man sich wieder nur rein,
was wäre, wenn. Ja.
Wenn man selbst in der Situation dann ist, ne?
Was wir nicht hoffen.
Ja.
Oh, Crimies, wir haben heute echt krasse Fälle für euch.
Ja, also heute. Haben wir echt ganz schön runtergezogen. Können wir jetzt zum Abschluss noch irgendwas Lustiges erzählen, Nina?
Was Lustiges nicht,
damit
aber
alle wieder bessere Laune
kriegen. Ich wollte noch eine krasse Sache sagen zur portugiesischen Polizei. Also ich möchte jetzt hier niemand verurteilen, aber in dieser Doku, die ich gesehen habe, wurde das eben auch so dargestellt, dass die portugiesische Polizei, wie gesagt, so absichtlich das auf die Eltern schieben wollte. Und dann haben die noch ein Beispiel gebracht von einem anderen Fall, dass 3 oder 4 Jahre vorher war. Da wurde auch ein Mädchen entführt und dann haben die Polizisten sogar praktisch die Eltern bedroht und dazu gezwungen, auszusagen, dass das ihre Schuld war, dass sie ihre eigene Tochter getötet und zerstückelt hätten, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Also die haben die praktisch so unter Druck gesetzt, dass die ein falsches Geständnis abgeliefert haben, damit die Polizei den Fall schließen konnte und ja, wegen den Touristen, dass die halt nicht wegbleiben. Das finde ich so heftig. Das wurde ja dann aufgedeckt.
Ja, also die waren halt mit der Presse, waren die da völlig überfordert, ne?
Ja, aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein paar Polizisten da vom Land, von dieser Urlaubsregion, da komische Maßnahmen dann umsetzen, nur damit die den Fall vom Tisch haben. Also heftig, oder?
Es wird einfach viel zusammengespielt haben, denke ich. Die waren ja mit so einem Fall überhaupt, ne, die waren unerfahren. Das war dort so ein Küstenort und mit einmal die Presse und die standen total unter Druck. Und also ich denke, da kam einfach vieles zusammen.
Ja.
Und dann wurde viel gepatzt.
Also Crimies, wenn ihr da noch mehr sehen wollt, da gibt es auf Netflix eine Doku zu. Die ist ein bisschen langwierig, dreht sich auch manchmal ein bisschen im Kreis, aber ist sehr informativ.
Gegen die Doku wollten die Eltern, glaube ich, auch vorgehen von der Maddie.
Stimmt,
aber haben es nicht durchgekriegt.
Das habe ich auch gehört, ja. Das ist halt so eine Sache von Meinung.
Wenn sie dagegen vorgehen wollten, weißt du natürlich dann auch wieder nicht, ob da wieder irgendwelche Unwahrheiten drin sind.
Ja, also es wurde...
Das ist eben, ne? Also wir werden genau erfahren, was passiert ist. Es sei denn, irgendwann taucht die Maddie vielleicht wirklich mal wieder auf, ne? Was ja wünschenswert wäre. Wie so viele andere Kinder, die verschwunden sind.
Das stimmt, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ja, wegen der Doku wollte ich noch sagen, da ist es nämlich so, dass die Eltern dann schlecht im Licht dargestellt werden. Das kann ich mir deswegen vorstellen, dass sie das verhindern wollten, weil da mehrfach gesagt wird, dass die Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben und dass die gelogen hätten, dass die gar nicht immer aufgestanden wären. Also die Angestellten von diesem Tapas-Restaurant haben ausgesagt, dass die von ihrem Tisch aus, den die jeden Abend da hatten, gar nicht gut die Fenster und Türen sehen konnten, vor allem nicht die Terrassentür von der Wohnung. Und dass niemand von denen aufgefallen wäre, von den Angestellten, dass da dauernd ein Erwachsener aufgestanden wäre und sich hingesetzt hätte, dass das eine Lüge ist, mit alle 30 Minuten nachsehen. Und das rückt diese Familie wirklich in ein schlechtes Licht. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass die die Ausstrahlung verhindern wollten.
Ja, ja.
Weiß man jetzt halt nicht, wo die Wahrheit genau liegt. Das ist jetzt, was die, was Netflix oder die Produzenten da rein interpretieren. Ja, Nika, das war echt ein harter Brocken heute, was wir geliefert haben.
Ja.
Crimies.
Sag mal.
Seid jetzt alle ganz Depri wahrscheinlich. Ja, es sind harte Fälle und ja, die liegen einem schwer im Magen. Also die Opfer, die, ja, an die denke ich immer noch lange nach solchen Fällen. Aber klar, wir sind hier ein Comedy-Crime-Format.
Ja.
Hier wird auch mal gelacht.
Ich werde mir nachher deinen Fall auch nochmal angucken. Das interessiert mich jetzt, dass ich einfach mal nochmal ein paar Bilder dazu habe.
Also auf TLC gibt es eine Doku dazu zum Beispiel. Und ja, sonst gibt es relativ viel englische Gerichtsakten, also auf Englisch. Ja. Aber sonst gibt es nicht so viel zu dem Fall auf Deutsch. Ich glaube auf Wikipedia, aber das ist eine ganz schlechte Übersetzung.
Ja.
Ja. Genau, aber TLC, tödliche Verwandtschaft heißt die Reihe, glaube ich. Da geht es immer um Brüder oder irgendwelche Verwandte, die zusammen morden. Tatsächlich passiert das wohl gar nicht so unhäufig.
Ja, da schaue ich nochmal.
Ja.
Und falls ihr jetzt wegen dem Fall Maddie, dann schaut doch einfach nochmal im Internet, wie das Mädchen jetzt aussehen würde. Gibt es eben Fotos, ne, die da so erstellt wurden.
Ja, und halt.
Wer weiß, vielleicht lebt sie
ja
irgendwo in eurer Nachbarschaft.
Ja,
genau.
Alle Kölner.
Also gerade mit der Iris, das ist ja wirklich ein Merkmal. Schaut mal und vielleicht hat unser Podcast dann dazu beigetragen, dass Maddie gefunden wird.
Das wäre so cool, wenn die was bewirken.
Nina, das wäre doch mal schön, oder?
Ja. Wenn wir was bewirken, das wäre so super. Ja. Ja, das ist leider auch viel zu spät an die Öffentlichkeit gekommen, ne, mit der Iris. Da gab es dann irgendwann Plakate zu, wo das so gezeigt wird. Das sieht ja so aus wie so ein Henkel von so einer Kaffeetasse, also dass die Iris, dieser Kreis, sich so erweitert, wie so der Henkel von einer Kaffeetasse.
Ja, so ein schwarzer Strich, genau.
Genau, also sieht von oben aus wie so eine Kaffeetasse mit einem Strich. Henkel.
Schaut euch mal das Bild an.
Das wäre so gut, wenn wir da was mithelfen könnten, ein kleines Happy End.
Richtig.
Die grausame Welt da draußen braucht mehr Happy Ends.
Oh ja.
Ja, Crimies. Ich hoffe, wir konnten euch wenigstens etwas, ja, unterhalten ist eigentlich das falsche Wort, aber vielleicht konnten wir euch begleiten bei eurer Arbeit oder bei einer langen Autofahrt und ja, ihr fandet es interessant. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Also, ja, wenn ihr Nina. Vorschläge habt, also wir haben schon ein paar Vorschläge von euch erhalten zu Fällen. Denkt daran, dass wir keine deutschen Fälle machen wollen, weil wir eben nicht möchten, dass Angehörige oder Freunde der Opfer zufällig hier drauf stoßen und wir dann eigentlich alte Gefühle wieder aufwirbeln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und genau, aber gerne ausländische Fälle. Und ja, am besten über Instagram oder Facebook. Bei Instagram sind wir unter murderqueens.podcast, haben wir da eine Seite. Und bei Facebook eine Gruppe, die heißt Murderqueens Treffpunkt für Crimies. Da könnt ihr auch selbst diskutieren untereinander. Ja, und genau. Falls ihr uns unterstützt.
Oder schreibt uns eine E-Mail.
Genau, eine E-Mail.
Unter murderqueens.podcast@gmail.com. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Schade, dass es schon wieder vorbei ist.
Ja, alles Schöne findet mal ein Ende. Aber ja. Wir sind ja schon wieder in 2 Wochen dabei oder vielleicht sogar schon nächste Woche, wenn ihr Lust habt. Genau, wir sind nämlich
richtig.
Neuerdings mit unserem 2. Podcast bei Podimo, der App, exklusiv zu hören. Das ist eine relativ neue App und dort kann man uns mit dem Premium-Abo hören. Das ist nämlich so, dass Podimo sich zum Ziel gesetzt hat, die Podcast-Creator zu unterstützen. Also dort bekommen tatsächlich alle, die sich mit ihrem Podcast anmelden, dann einen Teil der monatlichen Gebühr von denen, die einen eben hören. Es wird so aufgeteilt und die exklusiven Podcasts bekommen sogar einen höheren Prozentsatz. Und ja, da sind wir jetzt mit unserem neuen Podcast übernatürlich bei Murder Queens.
Paranormale Vorfälle, Geistergeschichten. Ah, spukig.
Ja, ganz viele übernatürliche Geschichten, ja, die auch eben viele wahre Tatsachenberichte dabei haben. Ja, genau.
Genau.
Könnt ihr mal reinhören.
Also, falls ihr wollt, könnt ihr uns sozusagen wöchentlich hören.
Genau, wenn ihr darauf Lust habt. Also, wir würden uns natürlich freuen. Genau. Und ja, er kommt tatsächlich recht gut an.
Macht auch Riesenspaß.
Die erste Folge echt cool. Ich glaube, die erste Folge kann man umsonst hören. Da könnt ihr mal reinhören. Da erzählen wir euch über ein Spukhaus in New Orleans, ein Hotel. Und ich finde die Geister, die da drin spuken, echt amüsant, muss man sagen, oder?
Ja, vor allem dieses kleine Mädchen, das man ihre Großmutter sucht.
Ja, müsst ihr mal reinhören. Also nur, wenn ihr wollt. Kein Muss.
Ja,
Nika, was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben jetzt Patreon, also auf patreon.com/murderqueens. Könnt ihr uns unterstützen? Mit monatlich ab 2 Euro geht das los und dafür bekommt ihr auch immer irgendwelche Bonussachen, zum Beispiel Shoutouts am Ende der Sendung. Und deswegen sind wir ja jetzt am Ende der Sendung und wollen uns bei unseren ersten Patreons, unseren Unterstützern bedanken, dank denen dieser Podcast auch weiter funktioniert, weil es ist gar nicht so günstig, so ein Podcast, das ganze Equipment und die laufenden Kosten, Programme, Cutter, Musik. Ja, und wir möchten uns bedanken bei unserem allerersten Patreon war Sabine.
Dankeschön.
Dankeschön, Sabine. Und?
Ja, freuen wir uns sehr.
Ja, wir freuen uns sehr über deine Unterstützung. Und dann kam noch die
Isa.
Isa, danke Isa für deine Unterstützung. Und
total happy.
Ja, es ist total krass, wie schnell ihr wart. Und ja, die allerersten Patreons, die müssen wir uns jetzt als Bild aufstellen, Rahmen, die Namen. Und dann kam nämlich der Martin noch und ist unser neuester Patreon-Unterstützer. Und last but not least.
Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank,
und
Martin.
Und René ist auch noch mit dabei.
Und René, oh, vielen Dank, René. Und ja, danke an alle vier, würde ich sagen.
Genau.
Ja, es ist echt cool, dass ihr da so lieb seid und uns unterstützt. Das bedeutet uns total viel. Ja, Nika.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen heute
sagen,
mal kurz,
oder? Das war's für heute, oder?
Ja, genau. Wir rahmen uns jetzt noch die Namen ein, von denen wir Patreons. Und ja, wir hoffen, euch hören wir beim nächsten Mal oder ihr hört uns beim nächsten Mal. Wir können euch leider nicht hören. Ach, schade. Und
wir denken uns das immer.
Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, sag auch noch Tschüss.